Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Stefan Siller.
Über das Essen wollen wir heute reden in SWR 1 Leute, aber Sie sollten sich jetzt keine grauen Haare wachsen lassen. Wir wollen keine neuen Vorschriften und Diäten ausklamüsern, sondern einfach mal ein bisschen entspannt an die ganze Sache rangehen und womöglich auch genießen. Das Buch unseres Gastes heißt »Muss denn Essen Sünde sein?« Wir beantworten die Frage jetzt noch nicht, obwohl es auf der Hand liegt. Ich begrüße die österreichische Ernährungswissenschaftlerin, Trendforscherin und Gesundheitspsychologin Hanni Rützler. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Ich wusste gar nicht, dass es Gesundheitspsychologen gibt, Frau Rützler. Ist das eine große Lücke in meinem Wissen?
Das ist keine Bildungslücke, das ist eine österreichische Eigenheit. Wir haben ein Psychologiegesetz etabliert. Und damit wurde sozusagen mein der Berufsbezeichnung, ich bin Ernährungspsychologin, und das wurde damit verboten. Und da ich aber auch eine Therapieausbildung habe, ist es sozusagen eine Übergangsform. Also es dokumentiert, dass ich in diesem Bereich eine Bildung abgeschlossen habe.
Und dabei wollte ich eben sagen, wir wollen es heute gar nicht so kompliziert machen.
Aber der Einstieg ist uns schon gelungen.
Ernährungspsychologin, und daraus wurde die Gesundheitspsychologin.
Genau. Gut.
Haben Sie heute, bevor Sie gefrühstückt haben, lange nachdenken müssen, was Sie zu sich nehmen und warum?
Mein Morgen war heute so früh, dass ich noch gar nicht viel gedacht habe.
Okay. Was frühstücken Sie normalerweise? Wenn Sie Zeit und Muße haben, das zu sich zu nehmen, was Sie am liebsten möchten?
Oder? Also ich nehme eigentlich morgens gerne Zeit. In der kälteren Jahreszeit ist eigentlich bei mir ein Porridge, also ein Haferflocken gekocht mit ein bisschen Obst und Joghurt. Das führt mich durch den Winter, und das finde ich irgendwie sehr ein entspanntes, wärmendes, angenehmes Frühstück.
Essen Sie das, weil Sie die Wärme von Ihnen brauchen, weil Sie das für Gesundheiten halten oder weil es Ihnen schmeckt oder alles zusammen?
Schwierig, ich glaube, ich kann es gar nicht so genauer auseinanderhalten.
Sie wissen doch, ob es Ihnen schmeckt.
Das weiß ich, sonst würde ich nicht essen.
Ach, Sie essen nur, was Ihnen schmeckt. Gut.
Eigentlich, wenn mir es nicht schmeckt, höre ich auf zu essen. Ja,
ist ganz einfach. Hoffe ich, dass Ihnen viel schmeckt und dass Sie morgen aufhören zu essen.
Nein, diese Befürchtung habe ich nicht. Aber ich habe über die Jahre hat sich natürlich mein Geschmack geändert. Und da spielt natürlich auch das Wissen eine Rolle. Aber ich habe eigentlich gelernt, mein Wissen und meine Esserfahrung ernster zu nehmen. Also ein bisschen liebevoller mit mir und auch mit meinen Geschmacksknospen umzugehen.
Das ist eine gute Sache, mit sich selbst liebevoll umzugehen. Sie sagen, natürlich hat sich mein Geschmack geändert. Wieso natürlich?
Ich glaube, wenn man anfängt, bewusster hinzuschmecken, wenn man also diesen Mundraum, hier entsteht die Sprache, aber hier sind auch ganz viele Geschmacksknospen. Und natürlich ist die Nase noch viel mächtiger. Aber wenn wir jetzt nur mal beim Mundraum bleiben, wir können sehr viele verschiedene Qualitäten erkennen. Und wenn man denen eine Chance gibt, wirklich den Geschmack wahrzunehmen, dann lernt man doch ganz schnell, was einem besser schmeckt. Und das hinterlässt immer so kleine Kerben. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich irgendwo gut essen war und irgendwo ein Gericht gegessen habe, das wirklich hervorragend war, dann ist das sozusagen für mich so wirklich ein kulinarisches Geschenk. Und das ist sozusagen die neue Benchmark. Also an dem will ich mich dann orientieren. Und da will ich hin. Also dahingehend verändert sich Geschmack.
Wir reden über das Essen, dass man sich nicht so unter Stress setzen sollte, dass man sich nicht ideologisch festlegen lassen sollte. Und wir reden über Geschmack. Wir haben eben schon gehört, Sie haben Ihren Geschmack im Laufe der Zeit verändert, weil Sie auch offen sind und neugierig für neue Erfahrungen. Aber ich habe heute den Eindruck, dass man, also viele Leute sagen, sie haben wenig Geld, und alle Leute sagen, sie haben wenig Zeit. Das führt dazu, dass Essen so nebenher aus der Tiefkühltruhe, aus der Dose oder aus der Tüte gemacht wird. Wie soll man sich da einen guten Geschmack ausbilden lassen?
Tja, ich habe den Eindruck, dass in Teilen der Gesellschaft eigentlich wirklich so die Sehnsucht auch wächst, wieder mal bewusster hinzuschmecken und auch zu genießen. Und dass das eigentlich eine sehr ambivalente Geschichte ist. Also wir sehen aus den Erhebungen, dass das Thema Genuss an Wertschätzung gewachsen ist. Und wir verstehen uns so gerne als Genießer. Die Deutschen wie die Österreicher sagen zu über 90%, ja, eigentlich bin ich ein Genießer oder wäre gern ein Genießer. Dann kommt aber gleich dieses Aber, und dann sind wir bei dieser Ambivalenz. Aber es ist zu teuer, aber es braucht so lange. Und ich glaube, da macht man uns selber einen Knopf ins Hirn und in unseren Alltag. Weil eigentlich geht es darum, dass man, wenn man schon was isst, wirklich auch bewusst hinschmeckt. Weil das, was wir täglich essen, prägt unseren Geschmack. Wir lernen das lieben, was wir häufig essen. Und wir meinen immer, es sei umgekehrt. Aber das, was wir im Alltag essen, das ist das, was wir wirklich, das prägt unsere Vorlieben. Und deswegen lohnt es sich zu überlegen, was man da eigentlich isst. Und den Geschmack, den Genuss kann man eigentlich nur leben und wahrnehmen, wenn man den Geschmacksknospen eine Chance lässt. Also dieser Mundraum mit seinen über 10.000 Geschmacksknospen, da können wir ganz viele unterschiedliche Aromen erkennen und differenzieren. Aber wir sind eigentlich in den letzten Jahrzehnten ziemliche Schlinger geworden. Wir schlucken eigentlich am Genuss vorbei, weil sobald ein Bissen geschluckt ist, können wir die sensorische Qualität nicht mehr wahrnehmen. Also nach dem Schlucken sind es Eiweißfette, Kohlenhydrate, einfach Kalorien. Und sozusagen, ob es schmeckt oder nicht, das können wir eigentlich nur im Mundraum wahrnehmen. Und wir in unserem deutschsprachigen Kulturraum, wir reden sehr wenig über den Geschmack und ob es uns schmeckt oder nicht und was heute an der Karotte, ob das die richtige Karotte ist oder ob sie richtig zubereitet wurde, sondern wir reden eigentlich mehr über Ernährungsprobleme und über Inhaltsstoffe. Und ja, wir schlingen am Genuss vorbei im Alltag. Und das ist eigentlich ich finde es richtig gehend ein trauriges Thema. Ein Thema, das uns die Chance nimmt, im Alltag auch so ein Stück Lebensqualität oder so kleine Genussinseln zu zelebrieren in einem stressigen Alltag.
Genuss zu trainieren und dann sich auch darüber zu unterhalten, funktioniert aber nur, wenn man was selber herstellt.
Nein, ich glaube, dann sind die Anforderungen schon zu groß. Ja. Also es kann sein, dass das am Ende des Prozesses rauskommt, dass man sagt, ach, es kann auch wieder Spaß machen, selber zu kochen.
Wenn ich die Salatsoße fertig aus der Tüte nehme, was will ich da noch trainieren?
Es gibt 40 verschiedene Salatsoßen und es gibt auch, weiß nicht, 60 verschiedene Olivenöle. Also es lohnt sich zu schauen, was will ich? Okay. Also dahingehend einfach neugierig zu werden und ein bisschen mehr auszuprobieren. Direkt nebeneinander zu vergleichen. Ja? Nicht immer das Billigste. Sich nicht im Supermarkt durch die Preiskarotte durch die Regale führen lassen.
Wir haben über Geschmack geredet, über Essen. Und wenn man Essen einkauft, muss man dafür Geld bezahlen. Und die Frage ist, ist es immer so besonders teuer, gute Qualität zu holen? Ich kann mir schon vorstellen, wenn man was Billiges nimmt, dann kann das nicht in besten Voraussetzungen gediehen sein.
Ja, also der Lebensmittelhandel bietet ja wirklich eine große Vielfalt, wobei der Preis hier nicht wirklich die ideale Orientierungsgröße ist. Einmal wissen wir, dass die Produkte nicht der Preiswahrheit entsprechen und dass man noch immer mit Fleischangeboten sehr wohl Kunden anlocken kann und damit auch verführt, andere Sachen mitzukaufen. Das heißt, mit billigen Preisen kann man in Deutschland noch immer sehr gut punkten und die Stammkunden halten. Und das ist eigentlich auch in den letzten Jahren passiert, dass man die Kunden eigentlich mit den Kundenbindungsprogrammen im Supermarkt an den Billigpreisen entlang führt und wir alle gelernt haben, dass es noch billiger geht. Und ich habe den Eindruck, da sind wir an die Grenzen gekommen. Also noch billiger geht es in vielen Bereichen nicht mehr.
Sie heben doch auch darauf ab, dass der Kunde, der Konsument es heute einfacher hat als früher, weil er viel mehr Informationen zur Verfügung hat. Das heißt, er weiß auch, wenn das Fleisch, ein Schweinefilet für 4,99 angeboten wird, das Kilo, das kann eigentlich gar nicht gut sein, weil es sich nicht rechnet. Und trotzdem kauft er es.
Also aber Herbert Welser
hat mal gesagt, Sie tun nicht, was Sie wissen.
Nicht jeder. Also für mich gibt es zum Beispiel Preise, die werden dann langsam unappetitlich. Das will ich nicht mehr essen, da will ich mir nicht vorstellen, was das Tier zum Fressen bekommen hat und will mir auch nicht vorstellen, wie die Menschen leben sollen, die sich um das Tier kümmern. Also da sind wir natürlich in einer ganz radikalen Industrialisierung. Zum Teil. Aber es gibt auch Alternativen. Und ich denke mal, der große Unterschied zu früher ist einfach diese enorme Vielfalt, dieses Schlafenland, in dem wir leben. Da gibt es nämlich auch ganz andere Qualitäten und die kosten zum Teil mehr, aber nur Preis alleine ist es nicht. Die Kaufmacht hat der Kunde schon immer gehabt. Aber was neu ist, ist wirklich der leichtere Zugang zu Informationen. Das heißt, wenn man sich für das Thema interessiert, kann man heute viel leichter die Information bekommen. Da finde ich auch die Lebensmittelkennzeichnung nicht immer die Orientierung, die der Kunde braucht und will. Ja, aber darüber hinaus mit dem Internet, mit dem Smartphone, kann man viel leichter Zugang bekommen. Und man kann sozusagen auch entscheiden, wo man die Information bezieht. Also man entscheidet sozusagen, welche Information einem interessiert und wo man es bezieht. Und das verändert die Machtverhältnisse radikal. Es ist nicht mehr der Staat, es ist nicht mehr der Experte, sondern die Kunden werden mächtig, weil sie zunehmend selber entscheiden, wem sie glauben, welche Information sie ernst nehmen und welche nicht. Und das verschiebt die Machtverhältnisse.
Ja, im Moment hat die Macht des Konsumenten, die Kaufmacht, wie Sie gesagt haben, dazu geführt, dass das Fleisch immer billiger wird, weil der Kunde eben immer das Billigste kauft. Es ist genau in die Richtung gegangen, die Sie eigentlich nicht wollen.
Gleichzeitig haben wir jetzt eine ganz starke Diskussion zum Thema Veganer. Wir haben Peak Meat erreicht. Fleischkonsum.
Was haben wir?
Peak Meat.
Das heißt, den Höhepunkt des Fleischkonsums.
Genau, in Europa, auch in den USA, erstmals rückläufig auf hohem Niveau. Aber Fleisch hat sozusagen seine Strahlkraft verloren. Fleisch war jahrhundertelang rar, edel, teuer. Ja. Und jetzt ist es Alltagsspeise und so normal geworden, dass man zum Teil wirklich ganz locker darauf verzichten kann. Und das macht endlich auch die Chance auf, dass wir uns damit auseinandersetzen, welche Fleischqualität wollen wir. Es muss nicht immer viel sein, es muss nicht immer das Schnitzel über den Tellerrand gehen, sondern im Gegenteil. Es geht auch mal darum, wie es schmeckt und woher es kommt. Und vielleicht sogar welche Rasse oder wie lange es gereift wurde und woran man das erkennt. Also da geht es um Connoisseurschaft. Also hier verschiebt sich die Qualitätswahrnehmung. Das sind kleinere Trends, das ist noch lange nicht Mainstream. Aber endlich an der Zeit, dass wir uns auch zur Qualität vom Fleisch auseinandersetzen und nicht nur mit dem Preis.
Was sollen wir essen? Wie weit müssen wir darüber nachdenken, was wir zu uns nehmen? Wie weit können wir das genießen? Was müssen wir da beeinflussen? Inzwischen gibt es immer mehr Vegetarier und sogar Veganer. Also Leute, die aufs Fleisch verzichten und die Leute, die auf sämtliche tierische Produkte verzichten. Kann man, Frau Rützler, Sie als Ernährungswissenschaftlerin sollten das ja wissen, sagen, was der Körper braucht, was gut und gesund ist für den Körper, mit Fleisch, ohne Fleisch, ohne tierische Produkte, oder kann das jeder machen, wer will?
Also die Naturwissenschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten enorm entwickelt. Ich würde sagen, seit den 60er Jahren wissen wir ziemlich genau, was der Lebensbedarf, mit welchen Nährwerten, Nährstoffen der Lebensbedarf gesättigt wird. Also Stichwort, in den 60er Jahren war man noch sehr technologiegläubig und sozusagen mit der Mondlandung dachten wir, dass die Zukunft so ausschaut, dass wir nur mehr Pillen und Pasten essen. Das hat sich zum Glück nicht bewahrheitet, dieses Horrorszenario. Aber wir wissen, was wir rein naturwissenschaftlich, physiologisch brauchen. Aber Essen ist immer mehr als nur ein physiologischer Bedarf. Essen ist immer auch ein Stück Kultur und ein großes Stück Lebensqualität. Also es bleibt sehr komplex und es ist nicht nur eine rationelle Angelegenheit, sondern auch eine hochemotionelle. Und das führt uns zum Fleisch, das sozusagen in unserem Kulturraum einfach eine Leitsubstanz ist. Und in den letzten Jahrzehnten war zum Teil eine Hauptspeise keine Hauptspeise, wenn nicht das Fleisch dabei war. Und ich habe 1995 die erste Verzehrserhebung gemacht. Das heißt, ich habe in Österreich erhoben, was tatsächlich gegessen wurde an Speisen. Und damals war ein Nudelgericht noch keine Hauptspeise, sondern die Nudel war damals noch Beilage. Soßenträger.
So ist es doch in Italien eigentlich auch gewachsen. Zweiter Gang ist vielleicht das Nudelgericht, ne?
Ja, nur die Mahlzeitenstruktur ist natürlich bei uns eine ganz andere. Und heutzutage ist ein Nudelgericht 1 bis 2 Mal in der Woche eine Hauptspeise. Und ich frage mich, ob das überhaupt noch italienisch ist. Ob das nicht schon lang sozusagen Teil des deutschen oder des österreichischen deutschsprachigen Kulturraums ist. Also es verändert sich doch. Das heißt, das Fleisch hat durchaus Konkurrenz bekommen. Nudel war sozusagen der Türöffner, aber jetzt geht es sozusagen weiter, dass vor allem im städtischen Milieus, vor allem bei den jüngeren Menschen, viele ganz aufs Fleisch verzichten und sagen, brauche ich nicht, will ich nicht. Das finde ich zum Teil ganz spannend, weil das eröffnet sozusagen auch Platz für Alternativen. Ich glaube, man soll es nur nicht sozusagen mit einer religiösen Emphase machen. Ich glaube, dann wird es schon wieder sehr anstrengend und führt zur Verunsicherung, weil man kann sich fleischlos ernähren, aber in der konsequentesten Form, die Veganer, da kommen wir sozusagen ernährungsphysiologisch schon an die Grenzen. Also Vitamin B12 wäre ein Beispiel. Da muss man sich schon sehr gut auskennen, weil in unserem Kulturraum dieses Wissen kaum vorhanden ist.
Also Ideologien helfen selten weiter. Möglich ist alles, aber wenn man auf bestimmte Dinge grundsätzlich verzichtet, muss man sie ganz bewusst ausgleichen.
Also Ideologien vereinfachen. und versuchen sozusagen Orientierungshilfen zu geben in komplexen Situationen. Und deswegen haben wir im Moment so eine Mode nach der anderen. Und im Moment habe ich fast das Gefühl, es wird auch immer ideologischer. Also entweder die Gesundheitsideologie, dann sind die Fette böse, im Moment sind die Kohlenhydrate böse. Und wir haben im Kindergarten Kinder, die dürfen kein Brot essen oder die haben diverse Unverträglichkeiten. Und es wird wirklich extrem kompliziert. Dann haben wir die Debatte, was darf überhaupt ins Brot hinein? Dürfen Kinder überhaupt noch Brot essen? Was darf hinein? Letztes Mal hatte ich eine Mutter, die mir gesagt hat, sie wurde kritisiert, weil in dem Brot Salami war. Das sei nicht mehr opportun. Süßigkeiten sind eh schon verboten. Also es gibt so ein Gesundheitsdiktat oder eben auch so ein moralisches Diktat, gar kein Fleisch mehr zu essen. Und ich denke mal, wir haben lauter Verbotsschilder im Kopf und vergessen, ob diesen ganzen starken Aufladungen dieser Diskussion, moralischen Aufladungen, vergessen wir eigentlich, dass Essen auch wirklich, dass es uns eigentlich wahnsinnig gut geht und dass wir hier wirklich im Lebensmittelüberfluss leben und es sich lohnen würde, auch zu schauen, was tut mir gut, was passt zu mir und was schmeckt mir gut.
Ist es wirklich so einfach, dass ich stehe morgens auf, ich habe jetzt Hunger auf das und das, dann gehe irgendwo hin, hol mir das, esse das und alles ist gut?
Ich denke mir, es wäre toll, wenn es so wäre, wenn man einfach ein bisschen
oder beende die Sendung jetzt, alles ist gesagt.
Ich glaube nur nicht, dass es so ist. Ich glaube, dass wir in den letzten Jahrzehnten einfach ganz viele Diskussionen hatten, Bücher hatten, die sagen, das ist verboten, das ist gut, das ist schlecht, das ist richtig, das ist falsch. Und dass wir eigentlich wahnsinnig verunsicher sind beim Essen, dass wir gar nicht mehr normal uns hier bewegen können, sondern wir sehen lauter Probleme, wir sehen lauter Sachen, die wir umschiffen sollten. Eine klassische Frage ist mir, wie nehme ich ab, wie kann ich mein Gewicht kontrollieren, wie kriege ich das hin? Und ich denke mal, mit diesem Blick kann ich nicht einfach aufstehen und zum Bäcker gehen und genießen. Das geht nicht, sondern das sind lauter Tretminen, auf die man im Alltag stoßt. Und ich versuche hier in dieser Debatte, ich habe den Eindruck, es geht immer mehr in Richtung Verbote. Im Kindergarten haben wir schon kurz erwähnt, dass sozusagen hier Süßigkeiten verboten werden und zunehmend auch die Fleischdebatte hier hineinkommt. Das wäre sozusagen die Gesundheitsdebatte. Dann haben wir eine starke Nachhaltigkeitsdebatte. Und auch die ist so lustfeindlich. Und ich denke mir eigentlich, was mir in unserem Kulturraum einfach zu kurz kommt, ist auch die Auseinandersetzung mit der Qualität und mit dem Genuss. Und genießen hat natürlich auch was mit der Einstellung, mit der Haltung zu tun. Also es lohnt sich, die Qualitäten auch zu kaufen, die man essen will. Also Essen ist ja auch immer ein Ausdruckmittel der Individualität. Und sozusagen hier die eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen, also zu schauen, wenn schon Brötchen am Morgen, dann nicht irgendeins vom Bäcker, der auf dem Weg liegt und der es auch noch günstig hat, sondern zu schauen, wo kriege ich das, das mir wirklich schmeckt und das auch die richtige Größe hat. Im Moment versucht man noch immer, die Brötchen werden immer größer, immer billiger, sozusagen mit Schnäppchenjäger, aber es wird ja Teil von uns. Also sozusagen zu schauen, tut mir es wirklich gut. Gutes Essen heißt auch, dass es mir nach dem Essen, dass es gut anfühlt. Intellektuell, aber auch natürlich im Bauch, im Magen.
Ich kann Ihnen einen guten Bäcker empfehlen nachher. Sie beklagen, dass es so viele Vorschriften und Bücher und Ratschläge gibt, die Verbote aussprechen. Sie haben jetzt auch ein Buch geschrieben, da steht einfach drin, Verbote verboten, oder?
Eigentlich ja. Ich denke mir, dass es wird sehr viel mit Angst agiert und sehr viel mit Verunsicherung. Und dieser Druck hilft uns eigentlich nicht, bewusst hinzuschmecken, auch bewusst hinzuspüren, was tut mir gut. Der Umgang mit Süßen in unserem Kulturraum ist sozusagen ganz stark geprägt, auch so vom Verwöhnen. Die Mütter, die Väter wollen den Kindern was Gutes tun und geben ihnen Süßigkeiten, um zu sagen, ich liebe dich. Es ist mir wichtig, dass es dir gut geht. Ich möchte was Gutes geben. Und sofort hat er natürlich auch ein schlechtes Gewissen. Eigentlich sollte er ja nicht so viel Süßen essen.
Das ja, was meinen Sie, ist es nur gut, meinem Kind was Süßes zu geben, damit es sich wohlfühlt, geliebt fühlt? Oder ist es eben eigentlich doch nicht gut? Sollte ich ein schlechtes Gewissen haben?
Also es gibt, weiß Gott, andere Formen, Liebe Ausdruck zu verleihen, als nur mit Essen. Oft ist es sozusagen auch hier ein Kompromiss. Wir feiern in unserem Kulturraum mit Süßen, also Geburtstage, Feiertage werden mit Süßen zelebriert. Aber wenn das alltäglich wird, ist es nichts mehr Besonderes. Dann ist es wirklich sozusagen, dann werden wir auf so einem hohen Niveau gehalten und wir haben dann eigentlich gar keine Chance mehr so richtig zu feiern. Und ich denke mir hier sozusagen auch nochmal zu schauen, wie kann ich meinem Kind wirklich zeigen, dass ich es liebe? Das muss nicht immer sein, indem ich ihm einfach eine Schokolade hinten reinschiebe. Oder vorne.
Besser vorne, alles klar. Und was mir einleuchtet, ist, Sie sagen, gehen wir doch mal gelassen an das Essen ran. Einfach mal genießen, ohne dass wir uns um Ideologien und Verbote scheren. Gleichzeitig sagen Sie aber auch, ein bisschen Bewusstsein sollte schon auch dabei sein. Das widerspricht sich ja, ne?
Nein, ich glaube, wir haben in den letzten Jahrzehnten einfach wahnsinnig viel über Ernährung gelernt, diskutiert. Wir haben sehr viel über Inhaltsstoffe, Fette, Fettsäuren, Cholesterin, Zucker, Zuckerarten gelernt. Ich denke, man muss es ernst nehmen, aber dabei ist auch ein großes Erfahrungswissen verloren gegangen. Und gleichzeitig hat sich so die klassische Mahlzeitenstruktur aufgelöst. Also wir essen immer individueller, wir essen häufiger allein, immer spontaner. Das verändert unsere Esskultur ganz massiv. Und weil immer mehr und immer jünger die Menschen entscheiden, was sie wann essen, mit wem, ist es ganz wichtig, sozusagen auch mal zu schauen, was tut mir wirklich gut und was ist hilfreich? Wie kann ich sozusagen liebevoller mit mir und meinem Bedürfnis umgehen? Weil wir müssen alle täglich mehrfach essen und das ist sozusagen eine Chance zum Thema Lebensqualität. Und ich erlebe einfach sehr viele junge Menschen, die hier sehr verunsichert sind und vor allem Probleme sehen. Die sagen, ah, das will ich nicht und das darf ich nicht und das soll ich nicht. Die schauen sozusagen immer nur auf das, was nicht drinnen ist. Es gibt ja Produkte, die leben davon, dass sie sagen, enthält keinen Milchzucker, enthält kein Cholesterin, enthält kein Zucker. Aber was es dann schlussendlich ist und ist es wirklich die Lösung? Also ich plädiere hier sozusagen einfach für einen bewussteren, entspannteren Umgang und dass man wirklich versucht herauszufinden, was tut mir gut, dass man die eigenen Bedürfnisse ein bisschen ernster nimmt. Und ich glaube, man kann sich sehr schnell anlernen, immer beim Autofahren was zu essen oder immer, wenn einem langweilig ist, das mit Süßigkeiten zu beantworten oder im Stress immer mit Kaffee und Zucker zu reagieren und einfach zu schauen, was wäre das Richtige? Wie kann ich, ist es die richtige Lösung und dann auch wirklich zu genießen? Der Klassiker ist doch bei uns auch die Schokolade. Für viele ist die Schokolade ein Problem, weil sie wissen, dass das relativ viel Kalorien hat. Und wie lösen wir ein Problem? Indem wir es ganz schnell aufessen. Und ich denke, das ist auch eine Form von Problemlösung. Aber das Problem dabei ist, dann könnte man es eigentlich gleich intravenös uns zuführen, die 500, 600 Kalorien. Also wenn man schon es isst, dann soll man es sich doch auch erlauben wahrzunehmen. Weil dieser kleine Schritt, sozusagen bewusst hinzuschmecken, das verändert eigentlich den Zugang. Wenn man sich's erlaubt, bewusst wahrzunehmen, einmal merkt man dann auch, wann man eher satt wird und man merkt auch, dass es verschiedene Qualitäten gibt. Also am idealsten wäre es, wenn man ab und zu verschiedene Qualitäten nebeneinander verkostet und ein bisschen mehr nachliest und hier spielerisch versucht herauszufinden, welche Qualität zu einem passt und welche einem gut tut. Anstatt immer nur auf etwas ganz bewusst zu verzichten, also im Verzicht oder im Verbieten die Lösung zu finden.
Ich würde zum Beispiel versuchen, auf etwas zu verzichten, wenn ich mir nach Überlegung klar mache, eigentlich ist mir jetzt nur langweilig, dann brauche ich nichts zu machen. Aber wenn ich ein schönes Stück Schokolade habe, dann bitte nicht intravenös, sondern auf der Zunge zergehen lassen.
Die Schokolade hat nämlich diesen ganz speziellen Inhaltsstoff, nämlich die Kakaobutter. Und die scheint auf uns Menschen fast spezialisiert zu sein, weil die schmilzt genau bei unserer Körpertemperatur. Also nicht bei Raumtemperatur, sondern bei unserer Körpertemperatur und macht diese Vielfalt an Aromen auf. Aber das kann man nur schmecken, wenn man ihr eine Chance gibt zu schmelzen.
Aber dann wird man glücklich, ne? 25 Food-Trends, also Essentrends gibt es. Ich weiß das nicht. Fehlt mir jetzt was?
Aber nein. Ich denke mir, wer sich intensiv mit Trends auseinandersetzt, das sind vor allem die Produktentwickler. Aber ich denke mir, es lohnt sich viel mehr auch für die Landwirtschaft zum Beispiel oder auch der Lebensmittelhandel ist sehr daran interessiert.
Ja, die wollen doch alle nur verkaufen.
Genau.
Die wollen nicht, dass es mir gut geht. Die wollen Geld machen.
Natürlich, deswegen sind ja auch die Foodtrends so interessant, weil Foodtrends spiegeln sozusagen neue Bedürfnisse, neue Orientierungsgrößen wieder.
Bedürfnisse? Mhm. Die wollen Bedürfnisse wecken.
Ah, das ist gar nicht so einfach, wenn es nämlich gegen die Natur geht. Also ich denke mal, der Kunde in einem so vielfältigen Markt wie heute, wir haben gedacht, der Supermarkt wird immer größer, größer, größer. Aber im Moment ist es wirklich an Zenit erreicht. Die Großen verlieren an Macht. Es gibt wieder mehr kleinere und die müssen sich spezialisieren, also kuratieren. Bewusstes Auswählen ist zum Beispiel ein Trend im Lebensmittelhandel. Weil der Kunde eigentlich keine Freude hat, wenn er zwischen 60 Olivenölen wählen kann. Das ist kein positives Gefühl, sondern ein Stressor. Und eigentlich würde er gerne das Richtige für sich finden, aber er will sich nicht die Zeit nehmen, er ist überfordert. Und kuratieren wäre sozusagen, dass ein Anbieter sagt, ja, also okay, meine Schwerpunkte sind zum Beispiel regional, bio, sensorische Qualität. Und nur mit dem biete ich Ihnen aus diesem Segment nur 6 an und davon kann ich Ihnen erzählen, warum diese sind und für was sie sich eignen. Das wäre sozusagen eine bewusste Auswahl, das nennt sich eben Curated Food als Trend und wäre sozusagen eine Antwort auf diese frustrierten Kunden, die einfach in diesen XXL-Supermärkten eigentlich keine Freude mehr haben am Einkaufen. Obwohl es eigentlich das Schlaraffenland wäre, aber wir lernen noch mehr, macht keine Freude mehr.
Aber eine Nische für Leute, die Zeit und Geld haben.
Eine Nische für, also das Kuratieren wäre eine Antwort für Leute, die sagen, ich kaufe im Supermarkt eigentlich immer das Falsche. Ich kaufe immer nur preisgetrieben und ich will eigentlich andere Qualitäten. Ich möchte, dass das Einkaufen nicht ein Stress ist, sondern dass es Spaß macht. Und dahingehend wäre sozusagen eine Antwort zum Thema Stress und Lebensqualität. Oder ein anderes Beispiel, Supermärkte bauen sich im Moment um, sie versuchen, das Kulinarische stärker zu akzentuieren. Auch da reagieren sie auf einen Trend. Sie bieten Kaffee an, sie bieten kleine Restaurantnischen an, aber eigentlich die neuen Flagship-Stores versuchen so auszuschauen wie Wochenmärkte. Sie versuchen, den Kunden wieder näher ans frische Produkt zu bekommen. Sie versuchen, die Nähe zum Produkt, aber auch zum Produzenten herzustellen. Und das ist sozusagen der Hauptgang. Und in den zweiten und dritten Gängen geht es natürlich dann wieder um den Preis und um das Gelernte. Allerdings ist der Supermarkt wirklich auf der Suche nach neuen Identitäten, weil natürlich das Internet ganz neue Möglichkeiten aufmacht. Bei der Mode merkt man schon, dass auch bei den Büchern, dass immer mehr Produkte übers Internet gekauft werden. Bei den Lebensmitteln ist das noch lange nicht so stark der Fall, aber die Angebote steigen und bieten natürlich dem Kunden hier auch ganz andere Möglichkeiten. Und was hier, wenn man zum Beispiel Lebensmittel im Internet kauft, auch wegfällt, sind diese Impulskäufe. Also es wird dann deutlich weniger süße Snackwaren gekauft. Also man kann viel bewusster gestalten. Mhm. Und das bringt natürlich Unruhe und auch ganz viele neue Konzepte in die Zukunft der Supermärkte.
Muss denn Essen Sünde sein, heißt Ihr Buch. Sie haben es natürlich ein bisschen verändert. Kann heißt es ja im Original bei der Liebe. Und das wäre zu einfach gewesen. Ne? Klar kann das Sünde sein, muss aber nicht.
Ich würde sagen, es muss nicht sein.
Ja, muss nicht sein.
Ich denke mal, wir machen es so oft zur Sünde und stolpern dann drüber. Und ich denke mir, gerade im Lebensmittelüberfluss, gerade in diesem Übergang, wo wir im Moment so viele standardisierte Qualitäten am spätindustriellen Zeitalter in Frage stellen und wo sich sozusagen die Chancen tun, Qualität nochmal neu zu denken. Und da gibt es im Moment so viele schöne Ansätze, da lohnt sich sozusagen nach Lösungen zu suchen, nicht immer nur auf Probleme zu schauen.
Wenn es viele schöne Ansätze gibt, umso besser. Sie müssen oder dürfen oder müssen an vielen Verköstigungen teilnehmen. Mhm. Das ist hoffentlich ab und zu auch ein Vergnügen. Ich vermute nicht immer. Wie war es beim In-Vitro-Burger?
Das war natürlich super spannend.
Also, wir müssen noch mit einem Satz erklären, was das ist.
Okay, In-vitro-Burger ist sozusagen eine alternative Fleischproduktion, wenn man so will. Hier wird von einem lebenden Tier eine Muskelzelle gewonnen und die wird dann praktisch in einer Petrischale, also im Labor, gezüchtet. Also hier können sozusagen, das Tier lebt weiter und hier werden Muskelzellen gezogen. Das ist natürlich zum Thema Nachhaltigkeit, hat alle Trümpfe in der Hand. Bisher war es ein Konzept. Ich hatte die Möglichkeit in London zu schauen, ob man dieses Konzept auch wirklich essen kann.
Also nicht nur zu schauen, sondern auch zu schmecken.
Auch hineinzubeißen. Ich glaube, das war der teuerste Biss meines Lebens. Der ist nicht so leicht zu toppen. Das waren schon einige zigtausend Euro, die dann der Burger im Moment kostet. Die ganze Entwicklungsarbeit.
Schmeckt er denn so, dass man da weiter forschen sollte, damit es denn dann auch für statt zehntausende Euro für ein paar Cent gibt?
Also theoretisch gibt es noch ein paar Hürden zu nehmen, aber es funktioniert, es ist möglich und das ist praktisch fettfreie Muskelmasse, das wurde sozusagen sehr scharf angebraten.
Fettfrei kann doch gar nicht schmecken.
Habe ich mir auch gedacht, aber es wurde angebraten mit viel Fett und damit hatten wir diese schönen Röstaromen, dieses Fleisch ausmachen, also war eigentlich viel besser als erwartet. Ich hatte Angst vor der Konsistenz.
Okay. Gut, also dann hat der In-Vitro-Burger vielleicht Zukunft, wenn es gelingt, ihn etwas preiswerter und billiger herzustellen. Ich habe gesagt, wir sollten noch mal gucken, wie weit ich mich auf meinen Instinkt verlassen kann, auf mein sogenanntes Bauchgefühl. Ich stehe morgens auf und denke, jetzt habe ich aber Hunger auf. Ist das dann auf jeden Fall gut für mich? Oder?
Ja, also in einigen Publikationen wird sozusagen das Bauchhirn hochgejubelt als ultimative neue Orientierungsgröße.
Mein Körper weiß am besten, was er braucht. Ne?
Genau, alles wird gespürt, die Intelligenz liegt im Bauch, nicht im Kopf. Ich glaube, es ist so eine klassische Gegenbewegung zur naturwissenschaftlichen Betrachtung, wo sozusagen nur über den Kopf die Nährwerte analysiert wurden. Wahrscheinlich ist auch das Bauchgefühl, oder ziemlich sicher ist das Bauchgefühl, zu kurz gegriffen. Es braucht beides. Ich denke mal, auch da muss man es reflektieren, weil wir lernen natürlich. Also wenn ich am Morgen aufwache und denke mir, jetzt muss es ein Brot mit Schokolade sein oder was auch immer es ist. Es wurde sozial gelernt. Geschmack ist wirklich Teil der Gesellschaft. Man wird hier Teil einer Familie, Teil einer Esskultur. Es wird geübt, es wird geprägt. Der Bauch alleine ist hier zu wenig. Also nehmen wir ein anderes Beispiel, vielleicht das Bier. Bier hat so sehr viel Bitteraromen. Kinder von Natur aus, Bauchgefühl sagt nein. Und trotzdem steht es für Erwachsensein und vielleicht das, was der Papa mag oder die Mama mag. Und da will man sozusagen hineinwachsen. Das heißt, Geschmack und Bauchgefühl wird geübt und gelernt. Das heißt, es lohnt sich, auch hier den Kopf nicht auszuschalten, aber im Dialog zu treten und zu schauen, tut mir das wirklich gut? Und vielleicht auch nochmal so das eigene Geschmacksurteil zu begründen. Mhm. Verschiedene Qualitäten, sich damit auseinanderzusetzen, spielerisch, lustvoll, um dann sozusagen die Qualität zu finden, die man mit gutem Gewissen genießen kann.
Gutes Gewissen sollte immer dabei sein, dann schmeckt es auf jeden Fall noch besser.
Spielt mit hinein.
Unsere Sendezeit ist zu Ende, deswegen erstens vielen Dank für das Gespräch.
Danke
und
Ihnen
zweitens,
für die Reise.
Lassen Sie sich dann Ihr Mittagessen schmecken, das gilt auch für alle Hörer.
Das wünsche ich uns allen.
Eins gehört.